Was bewegt die Schwesterstädte an der Donau?
Der FreeFM-Lokaltermin verrät es dir. Die Gesprächsrunde über aktuelle Politik, Soziales und Kultur.
Immer von 11 bis 12 Uhr auf der 102,6.
Nachdenken mit Reden.
Radio Free FM 102.6% Music.
Willkommen zum Lokaltermin Radio Free FM am Sonntagvormittag. Neue Ausgabe Lokaltermin. Mein Name ist Michael Trost und es geht um Eloy. Wir haben drei Gäste heute Vormittag im Studio. Wir fangen einfach mal an mit der Verantwortlichen oder mit der Chefin oder wie sagt man, Vereinsvorsitzenden von Eloy. Und das ist die Frau Carmen Stadelhofer. Guten Morgen, Frau Stadelhofer.
Morgen, Herr Trost.
Zum anderen Mitarbeiterin im Team, die Marina Kuch. Marina, ganz herzlich willkommen.
Hallo, guten Morgen.
Und außerdem der Mathis Dinkelacker als Bufti, wie man so sagt. Auch dir guten Morgen.
Guten Morgen.
Schön, dass ihr den Weg zu uns ins Radio gefunden habt. Bevor wir aber einsteigen und Frau Stadelhofer und auch Marina kennen das schon aus früheren Sendungen, machen wir immer eine kurze Vorstellrunde, damit die Hörer, die jetzt zum ersten Mal Sie und euch, beziehungsweise was über Eloy hören, auch einfach ein bisschen wissen, wer da heute bei mir im Studio sitzt. Und soll ich sagen, Frau Stadelhofer, wir fangen mit Ihnen eine kurze Vorstellung wieder an und machen dann einfach kurz die Reihe wieder durch.
Ja, gerne. Also Eloy ist ein kleiner zivilgesellschaftlicher Verein. Eloy heißt Institut für virtuelles und reales Lernen in der Erwachsenenbildung. Und ich habe dort den Vorsitz. Und unser Ziel ist, Menschen aus West- und aus Südosteuropa, speziell aus den Donauländern, in irgendeiner Weise in Kontakt zu bringen, auch in Zusammenarbeit, dass wir uns besser kennenlernen, vielleicht auch Vorteile abbauen und vor allem viel Gemeinsamkeiten entdecken zur Stärkung eines gemeinsamen Europas.
Und der Verein wurde gegründet?
Das ist schon eine Weise. Der Verein ist schon 2002 gegründet worden, aber speziell jetzt mit diesem Donau-Netzwerk, das wurde 2008 im ZAWIF gegründet. Damals hatte ich dort noch eine leitende Tätigkeit und habe das dann mitgenommen in den Verein, in die nachberufliche Phase. Und seit 2013 ist also die Koordinationsstelle für dieses Netzwerk, aber auch für den Verein Danube Networker for Europe eben in Ulm.
Ja, wir kommen gleich ein bisschen näher drauf, was das alles so bedeutet und wie man sich so im tagtäglichen oder in der Projektarbeit vorstellen kann. Marina, dann kommen wir zu dir.
Ja, hallo, also ich bin Marina Kuch und ich arbeite seit 2021 jetzt bei Eloy und betreue dort mit die internationalen Projekte, die einfach Menschen zusammenbringen sollen.
Dann zum Mathis.
Genau, ich bin Mathis Dinkelacker und ich habe im letzten Sommer mein Abitur gemacht und habe danach was gesucht, um mich weiter zu orientieren und zu schauen, was ich machen kann.
Ja.
Und da bin ich auf Eloy gestoßen und mache jetzt im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes seit Herbst da mein Bufti und helfe mit, wo ich kann.
Schön. Kommen wir mal nochmal zu Eloy. Wir haben schon gesagt, 2002, Frau Schadelhofer, sagten Sie, wurde der, es ist ein Verein,
ja.
Wurde der Verein gegründet. Das heißt, es ist dann ein Verein mit, wie viele Mitglieder gibt es denn? Wie viele sind da heute aktiv?
Na, wir haben, aktiv sind viele, aber Mitglieder selber hat der Verein wenige. Das ist eher ein Verein, der strategisch versucht, über Projekte diese ganze Netzwerkarbeit zu stärken. Denn wir haben überhaupt als Verein kein Eigenkapital und müssen immer schauen, dass wir irgendwoher Geld bekommen, um Projekte zu machen, die unseren Zielsetzungen entsprechen. Und das sind dann Sponsoren, sei es das Staatsministerium oder die Baden-Württemberg-Stiftung oder andere Stiftungen, aber auch eben Projekte, die über das Erasmus-Programm gefördert werden oder auch manchmal Spenden einfach.
Ja, und also jetzt, Marina ist ja, glaube ich, fest angestellt, habe ich verstanden.
Genau.
Und Sie sind ja auch quasi als dann die Verantwortliche quasi full-time wahrscheinlich heute dort aktiv. Das heißt, es gibt einen kleinen Kreis von Menschen, die quasi im Verein dann fest angestellt sind und tagtäglich dann irgendwie präsent sind und alles managen, oder? Wie muss man sich das vorstellen?
Naja, fest angestellt im Sinne von unbefristet, das wäre unser Traum.
Ja.
Wir leben immer von Projekt zu Projekt, sind aber da sehr erfolgreich und weil wir auch gute Arbeit machen, bekommen wir auch Folgeprojekte. Aber unser Traum wäre wirklich, da mal eine größere Stabilität zu bekommen, um nicht immer noch den Kopf voll zu haben, wo geht die nächste Fahrt hin und wo bekommen wir Geld.
Das heißt, es ist immer ein bisschen ein Ungewisses, was in 2-3 Jahren ist und Sie wünschen sich eigentlich da auch ein bisschen mehr Stabilität. das mal so zu sagen.
Ja, man muss einfach sich auch klar machen, wenn wir mit den Ländern entlang der Donau arbeiten, ja gut, in Österreich sind noch ähnliche Strukturen wie bei uns und die Menschen leben auch in besseren Lebensbedingungen. Aber je weiter wir runterkommen, ist überhaupt gar keine Form von allgemeiner Erwachsenenbildung. Da gibt es auch keine Einrichtungen dafür. Mhm. Und also auch politisch gibt es kein Geld. Schon weder für die allgemeine Erwachsenenbildung und schon gar nicht für die Seniorenbildung. Mhm. Die liegt uns aber sehr am Herzen, denn unser Ziel ist die Förderung des lebenslangen Lernen. Das geht wirklich bis ins hohe Alter rein. Dann der intergenerationelle Dialog. Wir machen sehr viel Alt-Jung-Projekte. Und natürlich, und das ist übergreifend, die gesellschaftliche Teilhabe, Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe. Mhm. Ja, und das ist ein breites Feld. Da gibt es viel zu tun. Wir haben Partner in allen Ländern, die auch Koordinationsaufgaben übernehmen. Und die versuchen wir dann über unsere Projekte ein Stückchen auch ein finanzielles, wie soll ich sagen, Puffer zu geben. Es geht nie um große Summen, aber die brauchen natürlich auch was, um dort tätig werden zu können. Wir arbeiten aber vor allem sehr viel mit Ehrenamtlichen. Das sind einfach Menschen, die passioniert sind für diese Idee, die sich auch passionieren für Europa und die sagen, an irgendeiner Ecke mache ich jetzt mit, weil, also ich muss das selber von mir sagen, wir sagen so leicht, wir sind Europäer. Ich habe früher immer gesagt, ich bin überzeugte Europäerin, bis ich dann festgestellt habe, dass ich eigentlich nur einen Teil von Europa kenne und diese Ecke mir eigentlich völlig unbekannt war. Ich bin gerade dabei, eine zu werden, sozusagen. Ja. Und habe sehr, sehr viel Spannendes gelernt. Das wollen wir auch gerne anderen Menschen ermöglichen.
Gibt es da auch ein Vereinsheim oder ein Anlaufpunkt, ein Büro oder schon? Ja, irgendwo gibt es doch bestimmt eine Adresse, oder?
Also unser Büro befindet sich im Weinhof 9. Das ist eben super zentral, dass wir direkt neben der Synagoge und dem Schwörhaus und entsprechend sind wir auch gut platziert passt einfach super gut für unsere Arbeit. Also da findet man uns, Weinhof 9.
Ja, wie gut ist dann die Vernetzung, die Verzahnung vielleicht zu den städtischen Behörden? Ich meine, es geht ja wahrscheinlich auch darum, dass man gerade auch beim Donaufest mit diesen ganzen Gruppen, die da auch engagiert dabei sind, sich dann austauscht.
Ja, natürlich sind wir sehr in eingebunden. Als Netzwerker ist das sowieso normal. Wir bekommen Unterstützung von der Stadt, die ja sehr aktiv ist im Donauraum. Ja. Und wir haben natürlich eine enge Zusammenarbeit mit dem Donaubüro. Das ist ja der Hauptplayer für auch die Organisation vieler Tätigkeiten und vor allem für das Donaufest. Wir selbst machen auch jedes Jahr, also jedes Mal beim Donaufest ein dreitägiges Treffen mit möglichst vielen Menschen aus dem Donauraum und einer Fachtagung. Da bekommen wir dann auch Unterstützung von den Städten Ulm und Neu-Ulm. Aber wir arbeiten natürlich auch mit anderen Organisationen zusammen, wie zum Beispiel der Europäischen Donauakademie oder anderen, die sozusagen für das gleiche Ziel brennen, wenn auch mit unterschiedlichen Schwerpunkten.
Ja, das heißt, auf jeden Fall wichtig ist die Nähe zur Stadt. Eine gewisse Förderung und Unterstützung finanzieller Art gibt es dann auch. Aber es ist letztendlich ein eigenständiger Verein. Das heißt, es kann Ihnen niemand sagen, jetzt also kein Oberbürgermeister Martin Ansbacher, eben so und so agieren. Der Verein ist mehr oder weniger selbstständig, unabhängig, klar, natürlich angewiesen auf Spenden, aber es wird so gehandelt, wie Sie oder wie das Team das dann eben für sinnvoll erachtet. Es ist keine städtische Institution, es ist ein Verein. Genau. Mhm. Schön. Und wir haben gesagt, also Ehrenamtler sind aktiv und ein paar wenige, also die quasi fest oder zumindest einfach das als Hauptschritt haben. Wie viele sitzen dann jetzt, also wenn man sich jetzt im Weinhof, also wer vorbeikommt, also wen findet man? Findet Sie, Marina, man findet dich. Gibt es noch weitere Menschen, die dort irgendwie vor Ort, also im Tagesbetrieb?
Ja, wenn quasi alle da sind, sind wir 9.
9.
Ja. Aber wie gesagt, nicht als Vollstellen, sondern dann Halbzeitstellen oder eben darunter sind 2 Buftis, der Mathis und der Simon, das sind uns ganz wichtige Unterstützerinnen. Wir haben im Moment auch 2 Ukrainerinnen, die mitarbeiten und die uns auch ganz wichtig sind, weil wir ja auch eine starke Ukraine-Hilfe aufgebaut haben vor 3 Jahren, direkt nach Ausbruch des Krieges, weil wir gesagt haben, wir können nicht jetzt so viele Jahre sagen, Donaufreunde und Ukraine ist ja ein Donauland und dann nichts tun. Und von daher versuchen wir auch hier einzubinden, viele Ukrainerinnen und Ukrainer in unsere Netzwerkarbeit.
Also das sind verschiedene Aktivitäten, die gleichzeitig immer irgendwo laufen.
Ja, aber wir arbeiten so zusammen, dass es wirklich sich vernetzt, dass wir Synergien haben. Ich glaube, das werden die beiden gleich auch noch erzählen können an den Punkten, wo sie gerade arbeiten. Und das ist es ja. Wenn man wenig Geld hat, muss man intelligent versuchen, die Projekte so zu gestalten, dass man einen Mehrwert hat bei den miteinander zu den Projekten. Und das gelingt uns ganz gut und dadurch können wir auch viel umsetzen, was für so einen kleinen Verein sonst nicht so üblich ist.
Vielleicht wollen wir das nochmal irgendwie versuchen zu kategorisieren. Also einmal, es geht um Bildung, es geht einmal aber auch um den Connect und die verschiedenen Projekte, also da gibt es verschiedene, also ich weiß, MIMA ist zum Beispiel ein Projektbegriff, verschiedene Projekte, die im Laufen sind, dass man vielleicht einfach mal so kurz die verschiedenen Themen, die es so gibt, wahrscheinlich ja, alle zwei Jahre dann das Donaufest ist ein Thema, also so ihre verschiedenen Projekte oder Aktivitätsbereiche, kann man das irgendwie so ein bisschen ja sagen, das und das und das, und das sind jetzt organisatorisch vier oder fünf verschiedene Schwerpunkte und dass man das noch ein bisschen auseinanderklauben und die Leute verstehen, was eben alles Eloy betreibt.
Vielleicht fangt ihr damit an, dass wir sehr stark auf die neuen Medien angewiesen sind, die aber auch sehr vorteilhaft nutzen. Denn wir haben ja riesige Strecken zwischen uns und diesem ganzen Netzwerk.
Marina?
Ja, also die sozialen Medien und digitale Tools, das sind einfach Dinge, die wir stark einbeziehen. Deswegen sind wir auch darauf angewiesen, dass wir neue Sachen auch ausprobieren können. Also aktuell nutzen wir viel künstliche Intelligenz, einfach zum die neuen Mittel nutzen, wie wir einfach uns vernetzen können oder wie wir eben auch gerade die Sprachbarriere überwinden können.
Oh ja.
Das sind Sachen, die wir in verschiedene Projekte mit einbinden. Darunter eben WIMA, aber auch das Demokratieprojekt, das können wir dann auch gleich nochmal ausführlicher machen.
Also insofern ist die technische Entwicklung auch mit, hilft, unterstützt oder ohne diese digitalen Möglichkeiten wäre es einfach gar nicht möglich, heute irgendwo an der Stelle irgendwo sich über die Ländergrenzen hinweg so zu verständigen, miteinander zu arbeiten.
Genau, deswegen ist es für uns auch sehr wichtig, Menschen dann eben auch zu schulen. Also nicht nur zu sagen, wir machen das jetzt, sondern zu schauen, okay, jeder kann diese Tools tatsächlich auch nutzen. Also wir schauen dann eben auch, dass wir Schulungen machen. Wir arbeiten auch viel in der Erwachsenenbildung, also viel mit SeniorInnen. Das heißt, da müssen wir einfach darauf achten, wie können wir alle einbeziehen oder so viele Leute wie möglich einbeziehen, an dem Austausch eben teilzuhaben.
Jetzt haben wir natürlich über das Technische gesprochen. Das ist was, glaube ich, unter dem Begriff mit WIMA dann auch zu verstehen ist. Ne? Das ist ja irgendwo eine technische Basis.
Genau, also WIMA ist eine Online-Plattform, die eben dazu einlädt, dass man auf verschiedenen Weisen, also verschiedenen Foren, Interessengruppen, Diskussionsforen, sich miteinander austauschen kann. Das heißt, forummäßig, man schreibt auf einer Online-Plattform und die Person kann sich dann in ihrer Sprache eben das Gesagte von denen, alles Geschriebene von den anderen eben auch abrufen.
Mhm. Welche Inhalte werden dort getauscht? Also es ist eine Begegnung, es ist ein Miteinander, verstehe ich. Also um was geht es da, was soll man kennenlernen? Wird da beispielsweise jetzt ausgetauscht, ich bin, man sagt, ein Kochrezept, irgendwie schwäbische Speisen versus irgendwie Speisen, die es in der Ukraine vielleicht gerade hip sind oder irgend sowas. Oder ist noch auf einer höheren politischen Ebene im Sinn jetzt auch Ukraine, Diskussion über Perspektiven oder Schwierigkeiten, die Menschen oder die Nöte, die haben. Was ist dort also in WIMA auf so einer Diskussionsplattform Thema? Was sind da jetzt vielleicht auch verschiedene, verschiedene Kanäle, auf denen diskutiert wird? Wie muss man sich das, kann man sich das vorstellen?
Also im Grunde kommt es immer darauf an, worauf die Leute Lust haben, weil man kann ja, man macht sich einen Account und dann kann man sich überlegen, über was möchte ich denn sprechen. Man kann jetzt eine Interessengruppe gründen. Wir haben ja eine Interessengruppe zum Thema Rezepte. Da kann man dann Rezepte austauschen.
Oh ja.
Wir haben aber auch eine Interessengruppe zum Thema Reisen. Also ich möchte in die Donauländer reisen und ich möchte aber Tipps von jemandem, der vor Ort ist. Wir haben aber auch Diskussionsforen. Da geht es dann darum, gerade sehr aktuell, was bedeutet Demokratie für dich? Und da können die Leute dann eben sich austauschen. Sie können an bereits bestehenden Foren oder Interessengruppen teilnehmen. Oder eben sie denken, dieses Thema fehlt mir noch. Da hätte ich jetzt aber Lust, mich hier mit jemand aus den Donauländern drüber zu unterhalten.
Ja.
Dann gründe ich meine eigene Gruppe.
Ah ja, das heißt, jemand, der jetzt sagt, ich möchte gerne diskutieren über Reisemöglichkeiten, sagen wir mal, entlang der Donau mit dem Fahrrad, der könnte jetzt eine Gruppe gründen oder einfach irgendwie so einen Kanal irgendwie definieren, ich weiß nicht technisch, wie es genau funktioniert, und sagen, jetzt, ich stelle das ein, möchte das Topic diskutieren und wartet dann, dass jemand sich dann auch dafür interessiert und dann quasi einklingt.
Genau.
Ist das dann schriftlich oder ist es auch Video,
naja,
Audio,
ja.
Direkt face-to-face oder...
Wir haben ja, also das ist dann, was Frau Jalloh vorhin meinte mit den verschiedenen Projekten und wie die miteinander verknüpft sind. Wir haben ja auch andere Projekte, das DANECT Online-Projekt, da treffen wir uns online über Zoom. Das heißt, da ist eine Verbindung da. Also was dann auf WIMA besprochen wird, das kann man dann online sich treffen. Also wir nutzen dann eben Zoom und dann trifft man sich und dann fließt es dort wieder ein, dann kann man das verbinden. Also wir wollen das schon fördern, dass die Leute das zusammen nutzen, also beides.
Ja, wie weit kann ein Mufti denn bei, was ist da in diesem Umfeld eine Aufgabe? Ist das jetzt auch, was weiß ich, Tool-Weiterentwicklung, Tool-Betreuung oder Themen sortieren oder was machst du? Und erstellt zum Beispiel jetzt mal ein von der administrativen oder von der technischen unterstützenden Seite oder organisatorischen Seite.
Also genau, es gibt den einen Teil, das ist die Administration, die ist dann tatsächlich auch auf technischer Ebene und da geht es natürlich auch immer darum zu überlegen, wie gestaltet man diese Plattform, wie integriert man möglichst viele Leute, wie schafft man es, dass Leute sich auch auf Beamer wohlfühlen und sich motiviert fühlen, ihre Interessen zu teilen. Und dann gibt es natürlich auch inhaltliche Arbeit. Also die Plattform muss ja auch mit Inhalten befüllt werden und da geht es auch viel darum, eigene Interessen zu teilen, aktiv zu werden, sich einzubringen. Und die dritte Schiene, die man vielleicht noch benennen kann, ist dann die Öffentlichkeitsarbeit. Also wir versuchen natürlich auch immer wieder neue Leute dazu zu bekommen, weil dadurch wird die Plattform bunter. Mhm. Und da machen wir zum Beispiel über Instagram regelmäßig Werbung für WIMA.
Mhm. Also kann man sagen, dass heute die komplette Aktivität von IWA sehr stark eben auf Basis Vernetzung, Computer, Face-to-Face, via, was weiß ich, Zoom habt ihr angesprochen, irgendein moderner Tools stattfindet. Und das Thema Präsenz zwar auch irgendwo mit Veranstaltungen, mit Meetings relevant ist, aber die überwiegende Aktivität und sagen wir nicht nur an kurzzeitig irgendeine Events wie Donaufest gebunden, also über die komplette Jahreszeit ist die Kommunikation, das was im Programm stattfindet, Aktivitäten stattfindet, überwiegend auf elektronischem, also sprich in diesem Fall Wege, WIMA, Tool, dass man sich da Austausch trifft und Programm bereitstellt. Ist das so?
Ja, und man muss vielleicht sagen, dass viele Ältere zunächst denken, das ist nichts für mich. Und es gibt auch sehr viele Vorbehalte gegenüber der Nutzung von Plattformen, weil manche Plattformen sind ja auch wirklich sehr schnelllebig und manche sind auch wirklich ätzend. Mhm. Aber bei uns ist es so, dass wir sehr viele herangeführt haben, weil sie sehen, das hat was mit dem Menschen zu tun. Und sie lernen die Menschen kennen und wir sitzen auch nicht vor irgendwelchen schwarzen Bildschirmen, sondern wir stellen uns immer gegenseitig vor und wenn man öfters dabei ist, lernt man ja auch darüber die anderen kennen und es entsteht auch eine virtuelle Community, die aber dann besonders toll ist, wenn man sich trifft, sei es in Ulm beim Donaufest, aber es gibt, wir haben zum Beispiel eine Gruppe, die Konversationen, die möchten einfach Französisch, ihr Französisch anbringen. Das ist eine bunt gemischte Gruppe aus verschiedenen Ländern kommt und die haben sich jetzt dann verabredet und haben sich in Frankreich getroffen.
Ah, ja.
Und andere Gruppen oder auch ich kenne verschiedene Leute, die haben sich persönlich befreundet und gegenseitig besucht. Mhm. Und das ist natürlich das Ziel, was wir haben, dass daraus was Eigenständiges entsteht. Wir machen Projekte, wir initiieren, wir bieten die Plattform an für eigenes Selbstbestimmtes. Begegnen, lernen, entdecken und daraus kann aber dann auch eine persönliche Begegnung bestehen. Wir müssen halt nur immer gucken, wir haben es mit Menschen zu tun, deren finanzielle Situation nicht so ist, dass die einfach mal schnell hierher fliegen können und Hotel zahlen und vielleicht auch, wenn sie hier sind, wenn die mal unsere Preise allein für eine Tasse Kaffee gucken, dann gehen sie doch nicht ins Café. Das heißt, uns ist es ganz wichtig, da auch Strukturen zu schaffen, damit die Begegnung auch real möglich ist, aber dass wir vor allem auch die neuen Medien positiv nutzen. Heute spricht man so viel negativ, also das ist uns auch klar, könnte man auch jetzt ewig über Fake News oder sonst was. Wir wollen einfach mal zeigen, dass es auch positive Seiten gibt. Das fing an in der Corona-Zeit. Wir waren die allerersten, die da gleich die ganze Zeit wunderbar gearbeitet hat, auch mit den Treffen, von denen Marina gerade erzählt hat, weil wir waren schon ein bisschen drin. und auf was wir doch, ich glaube, ein bisschen stolz sein können, ist, dass wir durch unsere Aktivitäten und über unsere Partner in den verschiedenen Ländern und dann natürlich Städten und kleineren Städten dazu gebracht haben, diese Art der Kommunikation und der Internetnutzung auch anderen weiterzubringen. Das heißt, das Netzwerk ist wie so ein Schneeballsystem, der fängt gleich an und dann erweitert er sich. Also wir gehen jetzt nächste Woche nach Cluj in Rumänien und da treffen sich Leute aus Multiplikatoren, von denen Marina gesprochen hat, aus vier Ländern. Aber gleichzeitig machen wir eine sehr große öffentliche Veranstaltung im Casino der Stadt Cluj und laden Personen aus verschiedenen Organisationen ein, aber natürlich auch Leute, die sich sonst interessieren, mal zu kommen und sich einfach zeigen zu lassen, wie kann ich kommunizieren. Und ich glaube, eines der wichtigsten Sachen in unserer Arbeit ist, dass wir von Anfang an gesagt haben, die Sprache darf nicht das Hindernis sein. Wir haben ja keine gemeinsame Sprache in dem ganzen Raum, außer mit Österreich. Und auch untereinander, also ich meine, die Serben und die Bulgaren mit ihrem Kyrillisch und der Sprache, die können sich ganz gut verstehen. Die Serben und Kroaten könnten sich verstehen und können sich verstehen, wenn sie wollen. Aber die Rumänen, die gleich nebendran wohnen, die haben wieder was ganz anderes. Und wir haben festgestellt, alle sind dazu verdonnert worden, Russisch zu lernen, aber kaum welche können Englisch, also von der älteren Generation kaum jemand. Und bei der jungen Generation können nur die gut Englisch, die auch aus irgendwelchen Gründen Kontakte nach Westeuropa haben. Mhm. Und die anderen, die das nicht anwenden, haben große Hemmungen. Und deswegen haben wir gesagt, wir bauen eine Plattform, die in verschiedensten Sprachen abrufbar ist. Das heißt, ich schreibe in Deutsch rein und die bulgarische Kollegin oder Kollege ruft das in Bulgarisch ab, schreibt dann in Bulgarisch und dann kann aber auch der Serbe sozusagen sich einklinken und in Serbisch, die Übersetzung in Serbische haben, in Serbisch schreiben und dann wir beide, ich in Deutsch und der andere in Bulgarisch, bekommt dann diese Nachricht. Ja. Probieren Sie es einfach mal aus, es ist wirklich grandios. Und bei unseren Online-Sessions, da haben wir Übersetzungskanäle über Zoom, wo Freiwillige uns in konsekutiver Weise bei Übersetzungen helfen. Die gemeinsame Sprache ist meistens Englisch, manchmal auch Deutsch, aber meistens Englisch. Und dann wird eben übersetzt ins Serbische, ins Rumänische, ins Ukrainische, ins Bulgarische, in verschiedene Sprachen, wo wir wissen, dass Menschen da sind, damit wirklich alle teilnehmen können.
Ich gucke gerade auf die Uhr. Das ist doch für eine Musikpause mal ganz richtig die Zeit wäre. Das machen wir dann jetzt. Spielen mal Ian Anderson Fly By Night. Der ist genau 40 Jahre alt, von 1983. Jethro Tull, Ian Anderson, das ist der Sänger. Und wir hören uns gleich wieder in 3 Minuten hier beim Lokaltermin. Also dranbleiben. Radio Free FM, der Lokaltermin hier heute Morgen.
In den jeweils in diesen 10 Ländern gibt es da dann, oder wer sind die Ansprechpartner, wer sind Institutionen, sind es Bildungsinstitutionen, sind das Vereine, sind das Regierungs- oder Kommunen, irgendwie Institutionen, also wie ist dort einfach, was sind das dann für andere Gruppen und Ansprechpartner, die Sie haben, oder ist das ja auch immer ganz unterschiedlich, also, oder alles gleich auch ILO-Vereine, oder wie kann man sich das vorstellen? Marina, gerne, ja?
Ja, also es ist unterschiedlich. Es sind vor allem Einrichtungen, die im Bereich der Erwachsenenbildung arbeiten, also Universitäten des dritten Lebensalters, aber auch andere Vereine, Kulturvereine.
Ja, sagen wir mal so, ganz so stimmt es nicht mit den Universitäten des dritten Lebensalters. Das gibt es noch in Bratislava, aber danach gibt es sowas nicht mehr, weil ich vorhin schon sagte, ein älterer Mensch ist in diesen Ländern jemand, der vielleicht noch die Enkelkinder betreut, aber der hat keinen gesellschaftlichen Wert. Ganz im Gegensatz zu uns, wo man ja jetzt gerade um die Alten boomt und ihre Kompetenzen. Und das ist eines unserer Ziele auch. Und das war übrigens auch der Anfang von dem ganzen Netzwerk, dass uns die Kollegen aus Kroatien und aus Serbien damals gesagt haben, wir brauchen auch sowas. Wir haben so viele Leute, die zu Hause rumsitzen und eigentlich, wie soll ich Ihnen sagen, auch deprimiert werden, weil sie plötzlich nicht mehr gefragt werden. Und das ist unser Ziel. Wir arbeiten aber mit allen möglichen zusammen, weil wenn es keine Volkshochschulen gibt, also wenn man sich damit unten beschäftigt, dann merkt man mal, welchen Reichtum wir an Bildungsmöglichkeiten hier haben. Das ist also unglaublich in Deutschland. Mhm. Und dann sind das mal Sozialeinrichtungen, dann sind das viel Kultureinrichtungen, schon auch mal eine Bildungseinrichtung, zum Beispiel in Zagreb, die haben eine Universität des dritten Lebensalters gegründet jetzt. Manche fangen ja auch mit den Entwicklungen an, aber es sind auch Universitäten, es sind Schulen. Mhm. Zurzeit haben wir ein total tolles Schulprojekt, könnte Mathis gleich nochmal drüber berichten.
Ja.
Und wer Interesse hat. Wir haben auch eine Kommune dabei, aber weil Sie fragen, Kommunen sind nicht unsere direkten Ansprechpartner. Okay. Aber wenn eine Kommune wie Slivopolo gerne mitmacht, und da haben wir einen wunderbaren Bürgermeister, der uns auch unterstützt, das heißt, die Bulgaren dort unterstützt, aber mit uns zusammen machen wir ganz tolle Projekte, dann sind wir natürlich froh. Yeah. Und jetzt haben wir auch eine Einladung ausgesprochen an den Bürgermeister in Cluj. Und hoffen, dass wir dadurch auch, mit der Uni haben wir schon Kontakt, mit einer großen Senioreneinrichtung arbeiten wir schon länger sehr gut zusammen, aber wir hoffen natürlich, dass wir jetzt auch ein bisschen in die Kommune reinkommen.
Zum Thema Schulen wolltest du was sagen?
Ja, genau, weil bei uns ist jetzt ein neues Projekt gestartet und das beschäftigt sich als Hauptthema mit den 17 sind es, nicht ganz so viele, Nachhaltigkeitsziel der Vereinten Nationen, die ja aufgestellt wurden. Da geht es um ganz unterschiedliche Themen, also um Frieden, um Armutsbekämpfung, um Geschlechtergerechtigkeit. Und das sind natürlich alles Probleme, die kann man nicht nur auf nationaler Ebene lösen. Da braucht man Kooperation international, eben auch im Donauraum. Und deswegen finden wir es total cool, dass wir zwei Partnerschulen in Sofia in Bulgarien und in Odessa in der Ukraine gefunden haben. Und zusammen mit dem Schubert-Gymnasium hier aus Ulm haben wir jetzt ein Projekt gestartet,
wo es eben genau darum gehen soll, die Nachhaltigkeitsziele kennenzulernen. Mhm. Und die sind dann sehr häufig sehr abstrakt formuliert, aber uns geht es wirklich darum, die auf konkrete Aktionen runterzubrechen, zu zeigen, das können wir tun, um diese Welt irgendwie zu verbessern und zukunftsfähiger zu machen und auch Orte in unseren Städten vorzustellen, die mit diesen Nachhaltigkeitszielen zusammenhängen. Mhm. Und es ist total spannend, weil wir ganz unterschiedliche Perspektiven haben, aber eben doch die Möglichkeit haben, so eng miteinander uns auszutauschen. Mhm. Und das Tool, das wir dafür verwenden, ist ActionBound. Das ist eine Software, mit der man Online-Schnitzeljagden erstellen kann oder auch Stadtführung oder Ähnliches. Das heißt, wir können den Leuten Informationen geben, kleine Rätsel stellen, aber auch Videos mit einbinden. Und das Ziel ist, dass in allen drei Städten dann später so eine Online-Schnitzeljagd zu diesen 17 Zielen entsteht.
Mhm. Und das hat mit Schulen
ganz genau
wesentlich zu tun. Ja, ja.
Naja, die sind der Kern. Aber ich habe ja vorhin schon gesagt, unser Anliegen ist, dass Alt-Jung zusammenarbeitet. Und das ist hier auch der Fall. Wir haben einen Aufruf gemacht. Wir haben schon einige. Wir laden auch gerne noch weitere ein. Also Zuhörer, Zuhörerinnen sind herzlich willkommen, an diesem oder bei einem anderen Projekt mitzumachen, weil der Austausch zwischen Alt und Jung ist total spannend, weil man hat ganz unterschiedliche Fragen und Herangehensweisen. Die Älteren haben auch viel Lebenserfahrung, die sie einbringen können und die manche Dinge relativieren, die die Jugend so sieht. Andererseits lernen die Älteren dadurch auch die Welt der Jugendlichen kennen und auch natürlich die Technik, die die ganz selbstverständlich nutzen. Also ich selber profitiere da auch enorm davon, muss ich sagen. Dinge, und wenn wir jetzt mit KI arbeiten, das hört sich immer so, ich weiß nicht wie an, das kann man relativ einfach lernen. Und wenn wir das zusammen machen und die Jüngeren die Älteren stützen und die Älteren auch die Jüngeren stützen und immer da, wo es dann auch innerlich ja gebraucht wird, ist das für uns neben dem Internationalen was unheimlich positiv Förderndes. Und in dem großen Demokratieprojekt, das wir jetzt ja begonnen haben, ist es besonders wichtig, weil Ältere haben ja nun Erfahrungen, die sie mitbringen. Deutschland war ja nicht immer so eine stabile Demokratie und im Moment ist es ja auch sehr kritisch.
Ja.
Das heißt, mit Jugendlichen aus all den Ländern nachzudenken, wo fängt eigentlich Demokratie an? Wir hatten jetzt zum Beispiel einen Text diskutiert, gemeinsam von der Astrid Lindgren, den ja viele der Zuhörer, Zuhörerinnen sicher kennen oder zumindest die Person kennen, Niemals Gewalt. Und der Text sagt ganz klar, das fängt im Kindergarten an. Und dann haben wir da alt und jung zusammen diskutiert und was man machen kann und wie. Und das sind wunderbare Gespräche gewesen. Und unsere Jugendlichen aus Odessa und Sofia sind da sehr dran interessiert. Nicht nur, weil sie Deutsch lernen und übrigens sehr gut Deutsch sprechen, das ist fantastisch, sondern weil sie diese Möglichkeit des Austauschs bei sich nicht haben. In Odessa im Moment schon gerade gar nicht.
Ja, ja.
Und das wäre nochmal ein Punkt, der uns auch, glaube ich, wichtig wäre zu sagen. Wenn wir mit unseren Schülern oder auch mit der Lehrerin oder ich auch noch mit anderen Kolleginnen in der Ukraine im Moment in Kontakt bin, ist es immer so, dass nicht klar ist, können wir überhaupt weitermachen oder fällt der Strom wieder aus? Können wir überhaupt zusammenkommen? Oder wie letzte Woche, wo die sagt, ich muss jetzt aufhören, wir haben gerade wieder so viel Drohnen- und Raketenalarm, ich muss in den Keller. Und wenn man so nah das mitkriegt, wie wir das jetzt mitkriegen, was das für junge Leute auch heißt, dann sind wir, glaube ich, hier sehr gefordert, auch in Dialog zu treten und über online in Kontakt zu kommen, vielleicht auch ein Mentoring zu machen. Das wäre uns sehr ein großes Anliegen. Aber auch, was wir jetzt vorhaben, solche Menschen einzuladen, jüngere, ältere, mal nach Ulm zu kommen. Und da bräuchten wir auch Unterstützung.
Mhm. Nochmal kurz, der Begriff Demokratieprojekt ist gefallen. Das heißt, da wäre es bei dem Demokratieprojekt alles angesprochen. Und was genau sind die Ziele, Demokratie, das Verständnis zu entwickeln? Oder was? Und also Bevi, was das vielleicht nochmal, dass ich das verstehe mit dem Demokratieprojekt? Wer mag?
Also im Grunde sind alle angesprochen, die sich einbringen wollen und die vor allem auch in Austausch treten wollen mit verschiedenen Menschen aller Altersgruppen aus den Dula-Ländern. Was uns wichtig ist, ist, dass man merkt, was ist denn Beteiligung? Also was für Möglichkeiten gibt es denn für eine Beteiligung, um die Demokratie eben auch zu stärken?
Ja.
Und das ist eben auch eins der Kernpunkte von dem Projekt, dass man eben zusammenkommt und Beteiligungsmöglichkeiten auch zusammen sucht und ausprobiert, um einfach ein neues Verständnis dafür zu bekommen, was kann ich denn eigentlich auch tun?
Mhm. Wenn man über Demokratie spricht, wir sehen gerade, dass auf die Demokratie ja gerade viel bedrohen irgendwo oder beziehungsweise auf unser Verständnis von Demokratie, von Pluralität, von Meinungsfreiheit, von jeder kann im Prinzip sich entfalten, gerade irgendwo sehr viel, an Bedrohung, an vor allem auch in der Ukraine da ist, was die Menschen dort erleben. Ist es ein Thema, was dann eben wahrscheinlich gerade ganz besonders irgendwo die Menschen auch berührt, bewegt, und wie kann ich letztendlich ich würde sagen, die Freiheit, die Demokratie, das, was lange im Verständnis war, ist so ein bisschen irgendwie bedroht. Es gibt immer mehr Tendenzen weg zu irgendwelchen nicht demokratischen Institutionen oder politischen oder Parteien, die sich an der Stelle eben nicht in diesem Sinne verhalten. Regierungen, die andere Länder überfallen, wie es gerade eben in der Ukraine passiert ist, die Russen 2022 eingerückt sind, was ja auch mit totalitären und mit antidemokratischen oder nicht demokratischen Grundverständnis irgendwo letztendlich auch besetzt ist. Also, dass die Leute verstehen, dass das alles keine Selbstverständlichkeit ist und auch sich Gedanken machen, wie kann ich das Thema bewahren, irgendwie so in der Richtung.
Ja, Herr Trost, wir brauchen gar nicht so weit zu gehen. Wir haben ja Kollegen, Kolleginnen und auch eben Mitwirkende aus zum Beispiel Serbien.
Ja.
Und in Serbien ist es ja keineswegs so, dass diese von der Regierung hier europäisch und in unserem Verständnis demokratisch orientiert sind und jetzt in letzter Zeit sogar weniger. Mhm. Wir haben Kollegen, Kolleginnen in Ungarn.
Ja.
Und da ist es so, dass es ja da per Gesetz so ist, dass NGOs wie wir bedrohlich wirken, und wer mit einer internationalen Organisation zusammenarbeitet, unter einem besonderen Kontrollsystem steht. Und das heißt, unsere Kollegen dort müssen sich sehr genau überlegen, ob die mit, nicht nur mit uns, sondern überhaupt mit jemand aus Westeuropa zusammenarbeiten oder nicht. Also wir könnten ihnen, und wir kriegen das ja sehr hautnah, würde ich fast sagen, mit, welche auch Kraft es kostet, sich demokratisch zu verhalten.
Ja.
Oder jetzt hatten wir Besuch von der rumänischen Delegation im Rahmen eines internationalen Treffens in Ulm unserer WIMA Volunteers. Die waren völlig entsetzt über den Ausgang der Wahlen in Rumänien und auch total irritiert. Es war noch unklar, gibt es jetzt Neuwahlen, und ist es tatsächlich so, dass Russland sich derartig in die Wahlen eingemischt hat durch die neuen und so weiter. Also da sind wir hier noch sehr die ganze Zeit ruhig gesessen. Mhm. Das hat sich jetzt durch die AfD und bestimmte Entwicklungen auch bei uns verändert. Und ja, ja. Ich glaube, es ist wichtiger als je zuvor, dass wir überall und alle Generationen mitwirken, dass Demokratie erhalten bleibt. Mhm. Und was uns freut, vielleicht, Mathis, kannst du was dazu sagen, denn er hat die Auswertung übernommen. Wir haben nämlich gerade eine Umfrage im Netzwerk gemacht.
Ja.
Oh. Gerade weil ja die Erfahrungen dann doch unterschiedlich sind, wollten wir eben rausfinden, unsere Interessierten, was verbinden diese Personen mit Demokratie und was wollen diese Menschen tun, um Demokratie voranzutreiben, sich einzubringen. Und da haben wir eine Umfrage gemacht mit über 100 Beantwortungen aus 11 Ländern, was sehr spannend war. Also auch in 14 verschiedenen Sprachen war die dann verfügbar, die Umfrage. Und da kamen spannende Ergebnisse raus, weil eben ganz unterschiedliche Perspektiven auf der einen Seite da sind, aber auf der anderen Seite dann doch gewisse Grundwerte gleich bleiben und gewisse Grundüberzeugungen, auch gewisse Sorgen, was die Zukunft angeht, uns dann irgendwo auch ein. Und das war eine eindrückliche Erfahrung, weil das ist dann nach und nach alles reingetrudelt an Antworten und
ja,
konnte man viel lernen.
Also kann man generell sagen, dass die Leute jetzt eben sehen, dass Ungarn wurde angesprochen, Serbien angesprochen, viele Länder eben verstehen, dass die Demokratie eben kein Selbstverständnis ist, was wir jetzt auch irgendwo sehen, sondern dass aktiv eine Bedrohung da ist oder nein, dass man aktiv werden muss, weil die Bedrohung da ist, von irgendwelchen Leuten immer mehr zu scheinen werden und die plötzlich an der Stelle, ja, wie soll ich mal sagen, nach antidemokratischen Strukturen oder antidemokratischen ja, Handlungsweisen versuchen, die Freiheit und die einfach Pluralität irgendwo der Gesellschaft irgendwie zu zerstören.
Ja, das stimmt. Von der anderen Seite her gedacht ist aber auch bei vielen Menschen gerade ein Bedürfnis da, das, was man erreicht hat, zu verteidigen und
ja,
sich einzubringen und
ja,
wirklich dafür zu sorgen, dass das, was wir haben, das Privileg, das wir haben, mhm, auch erhalten bleibt.
Mhm. Vielleicht der Aspekt dazu, in den verschiedenen Donauländern gab es und gibt es ja auch Radios und ich weiß, dass in verschiedenen, ich glaube in Ungarn zum Beispiel auch, freies Radios, das es gegeben hat, heute so auch nicht mehr gibt, wenn ich es richtig weiß. Also dass eben auch das Thema Demokratie, freie Meinungsäußerung, unterschiedliche Meinungen, die toleriert werden, sagen wir, institutionalisiert ist auch in zum Beispiel freien Radios. Ja, wir können hier ja auch im Prinzip uns uneingeschränkt, ohne dass uns eine Vorgabe macht, äußern, sind Ausdruck dessen, was vielleicht irgendwo einfach den Menschen am Herzen liegt. Bei uns kann man sich beteiligen, bei uns kann man sich egal welche Couleur engagieren. Und insofern, freie Radios sind, glaube ich, schon auch ein Ausdruck eben, das ist ein demokratisches, freiheitliches.
Ganz sicher, und da kann ich sagen, ich war vor 3 Monaten mit einer Delegation in Budapest.
Ja.
Dort gibt es das einzige freie Radio überhaupt noch.
Ja.
Die dürfen aber nicht mehr senden und die müssen über Internet ihre ganzen Inhalte verbreiten,
ja,
weil der öffentliche Sender verboten ist.
Mhm.
Also da, wenn man da näher guckt, da sind so viele Hürden und so viele Ängste natürlich auch. Sie haben vorhin gefragt, sprechen Sie auch viel über Politik in den...
Ja, ja, ja.
Das ist gar nicht so einfach. Wie soll ich über Politik sprechen, wenn ich überhaupt nicht erstens die Erfahrung habe, dass über Politik reden ein öffentlicher Diskurs ist?
Ja.
In vielen dieser Länder hat man und heute auch noch spricht man über Politik nur in der Familie, mhm, wo man sicher sein kann,
mhm,
weil man nicht weiß. Und man merkt auch in vielen diesen Ländern, dass jetzt auch eine große Unsicherheit ist, wenn ich mich öffentlich äußere, wer macht da was mit? Und das ist natürlich durch Fake News und diese ganzen Dinge hat sich das auch alles nochmal verstärkt. Und ich glaube, dass das so wichtig ist, dass man bestimmten freiheitlich-demokratischen Grundwerten einen Sprachraum gibt.
Ja.
Und das kann man einerseits bei uns durch diese Online-Sendung, man kann es aber auch eben durch die Plattform, man kann es aber auch, indem man Tandem bildet und zwei zusammenbringt, die ähnliche Interessen haben. Und das stärkt alle, das stärkt auch uns und deswegen machen wir das.
Ja, auf jeden Fall, ich denke auch gerade jetzt die Menschen in der Ukraine, die jetzt in akuter Not sind, profitieren natürlich auch davon, wenn sie Zuspruch bekommen aus Ländern, aus anderen Ländern und sich nicht so irgendwie vielleicht alleingelassen irgendwo fühlen.
Also das auf jeden Fall.
Ja, ja.
Aber auch wir also ich kann jetzt nur für mich sprechen, weil ich ja sehr viel damit auch in Kontakt bin.
Ja.
Das ist nicht nur die Zeitung, wo diese schlimmen Geschehen geschehen, sondern wir hören auch, da ist, wenn mir ein Schüler erzählt, mein Onkel ist gestern umgekommen.
Ja.
Oder meine Familie, die leben in unterschiedlichsten Ländern, es ist kaum noch jemand der Ukraine, die sind da, da und da.
Mhm.
Und die stehen jetzt auch vor der Frage, die sind ja 16, 17, bleiben sie in der Ukraine oder gehen sie weg? Weil wenn sie bleiben, werden sie ja möglicherweise eingezogen.
Ja.
Und ich kenne eine, bei uns arbeitet eine junge Frau mit, die wollte in der Ukraine bleiben. Die Eltern haben die richtig gezwungen wegzugehen, weil die ihr Kind schützen wollten.
Ja.
Haben sie mit der Oma sozusagen weggeschickt und die sind dann per Zufall in Ulm gelandet.
Mhm.
Und das sind so viele, also auch die Binnenflüchtlinge, das ist kaum ein Thema bei uns. 3,5 Millionen Menschen, die innerhalb der Ukraine sozusagen aus den Ostgebieten, die sehr stark in Gefahr sind und auch beschädigt sind und auch wo ganz viel Schlimmes passiert ist, irgendwo in der Ukraine jetzt untergebracht werden müssen. Und also man kriegt da schon einen, durch unsere Arbeit, wenn man will, einen Einblick, aber man hat auch einen anderen Einblick und da möchte ich auch nochmal aufs Radio Free FM verweisen.
Mhm.
Wir haben eine Gruppe von Ukrainerinnen und einem Ukrainer, die haben gesagt, wir möchten, dass ihr Ukrainer auch mal in einem anderen Blick seht. Ihr hört immer nur Krieg, Geflüchtete und dass wir Geld kosten. Aber wir möchten gerne euch unsere Ukraine zeigen. Die haben jetzt in einem Projekt bei uns über ein Jahr sich darauf vorbereitet und haben ja jetzt seit letzten Monat, seit Januar bei Ihnen im Radio Free FM jeden ersten Samstag im Monat eine Stunde von 16 bis 17 Uhr, wo Sie mal von Ihrer Ukraine berichten, Ihrer schönen Ukraine vor dem Krieg und Land, Leute, Kultur, Wirtschaft, Digitalisierung, da kann man nur schlackern, wie die uns voraus sind in der Digitalisierung und so weiter. Und das finden wir auch wichtig, dass man aber jetzt nicht nur über diese traurigen und sehr belastenden Aspekte spricht der Beziehung zur Ukraine, sondern auch mal die Ukrainer in ihrer Geschichte, in ihrem Kulturverständnis, in ihren Lebensformen wahrnimmt.
Mhm.
Und dazu sind unsere Projekte da.
Ich denke, wir spielen noch mal ganz kurz eine Musik, bevor wir dann in den Schlussspurt quasi übergehen. Wir spielen, ich habe extra noch schnell was Kurzes gesucht, Vangelis, Sword of Orion, ein Titel, der nicht mehr ganz 2 Minuten lang ist, sind gleich wieder hier beim Lokaltermin. Wir hören uns gleich wieder, also dranbleiben. Lokaltermin, Radio Free FM, extra mit kurzem Titel, damit wir noch ein paar Minuten Zeit haben. Ja, inwieweit Sie haben jetzt gesagt, es sind jetzt Menschen auch aus der Ukraine. Sie haben auch vorher von der Ukraine-Hilfe gesprochen. Also inwieweit können Sie mit Eloy oder auch mit den, vielleicht in Kombination mit Institutionen hier wie Flüchtlingsrat und Menschlichkeit und allem, dann auch irgendwie einen Beitrag dafür liefern, dass es den Menschen, die hier aus der Ukraine geflohen sind und hier sind, dann irgendwie besser geht, dass irgendwie an der Stelle, ja, irgendwie denen geholfen wird. Also inwieweit ist Eloy A integriert und B, kann Eloy dann auch irgendwie dann, ja, was tun oder wo fehlt es vielleicht dran? Wie kann man
auch naja, viele kleine Schritte ergeben auch was. Ich glaube, dass wir schon alle was tun können. Also zunächst einmal haben wir ermöglicht durch die Ukraine-Hilfe, dass die UkrainerInnen, sondern vor allem Ukrainerinnen, Frauen, gut angekommen sind und die machen Aktionen mit unserer Unterstützung, wo sie Dinge kreativ gestalten, die sie dann auch abgeben gegen Geld, also gegen eine Spende und diese Spende geht mit uns zusammen in die Ukraine, zum Beispiel in Kinderheime für traumatisierte Kinder oder jetzt haben wir gerade Geld für ein Altenheim direkt an der Grenze mit 110 älteren und hilfsbedürftigen Menschen, die nicht mehr evakuiert werden können, gegeben und so weiter. Das ist das eine. Das andere ist, dass wir hier eine Menge machen, glaube ich, was man Resilienz nennt, also dass Menschen, die hier sind und natürlich dauernd gucken, weil in ihrer Uhr, auf ihre Uhr, ob wieder ein Angriff ist. Die verfolgen ja ständig und die telefonieren morgens und abends und ob ihre Verwandten und ihre Umgebung, ob, also letzten Endes, ob die am Leben sind, ob wie es ihnen geht. Und da können wir durch unsere Programme mit ihnen darüber reden, aber gleichzeitig auch Aktivitäten anbieten, die ein Stück ja, sie ablenken oder ihnen einfach gut tun. Und das Dritte ist, dass wir jetzt, da hat gerade Mathis berichtet, auch Kontakte haben zu verschiedenen Stellen in der Ukraine, wo wir nicht nur per Geld, sondern auch eben durch diesen Austausch versuchen, ein bisschen zu unterstützen. Und da sind uns im Moment diese Schülerinnen, nicht nur von diesen Paaren, sondern überhaupt junge Menschen, sehr ans Herz gewachsen, weil die mit ihren Eltern im Moment ja wenig über problematische Themen reden können. Diese Schülerinnen, muss man sich auch mal vorstellen, die gehen in die Schule bis 16 Uhr und dann arbeiten die noch, um noch was dazu zu verdienen, weil die Geldknappheit in vielen Familien groß ist, ja. Und die Freunde sind zum Teil alle nicht mehr in der Umgebung. Die Schule, mit der wir arbeiten, die hatte 1200 Schüler, jetzt hat sie noch 600. Und es gab jetzt eine Videokonferenz. Der Direktor dieser Schule hat seine Schüler begrüßt, der hat sie zum ersten Mal gesehen. Der war in der Ostukraine im Einsatz und in voller Einsatzmontur hat er über online sozusagen seine Schüler in Odessa begrüßt und mit ihnen gesprochen. Das sind ja einfach Sachen, die sind unglaublich und die müssen verarbeitet werden. Und wenn wir an irgendeiner Ecke da ein bisschen mithelfen können, ist das, glaube ich, schon sehr viel mehr, als wir vielleicht erahnen. Und wenn wir hier über Sie vielleicht auch noch ein paar Menschen finden, die an irgendeiner Ecke mitmachen, da braucht man gar nicht viel Zeit und Geld auch nicht. Mhm. Aber man braucht eine gewisse Offenheit, eine Unterstützungsbereitschaft. Dann möchten die sich doch bitte bei uns wenden, weil wir haben einen großen Bedarf, aber wir sind ein kleines Team und auch, wir haben natürlich Ehrenamtliche, aber wir bräuchten mehr.
Das sind jetzt die Menschen, die vor Ort geblieben sind. Sie unterstützt mit Aktionen, dann mit Mitteln auch, haben Sie gesagt, vor Ort. Wie ist das? Jetzt haben wir ja schon gesagt, es gibt hier unter anderem die Redaktion im Radio, besteht aus, glaube ich, 10 oder ich weiß nicht genau wie vielen aktiven, also geflüchteten Menschen. Also wie weit unterstützen Sie jetzt hier mit Bildung, mit was weiß ich auch, vielleicht Integration, Menschen, die hier zu uns eben geflohen sind? Wie konkret aktiv können Sie dort mit diese Menschen auch betreuen oder schauen, dass sie die Sprache ja lernen, dass sie vielleicht eine Unterkunft bekommen oder macht das schon, machen das andere Institutionen? Oder
also sag mal, es gibt viele, die etwas machen, aber wir haben von Anfang an was gemacht. Und was uns auszeichnet, sind, glaube ich, zwei Dinge. Wir haben von Anfang an zweisprachig alles gemacht. Mhm. Wir haben immer Freiwillige gefunden, die ins Ukrainische übersetzt haben oder vom Ukrainischen ins Deutsche. Erstens, damit wir überhaupt uns verständigen können. Aber dadurch haben auch viele Ukrainerinnen sehr früh über das Deutsche gehört. Und dadurch war das eine unheimliche Ergänzung zu den Sprachkursen. Mhm. Und viele sind heute richtig gut. Das freut uns natürlich. Ich meine, die Kinder lernen das in der Schule viel einfacher und die Kindergartenkinder sind ganz schnell dabei. Mhm. Aber wer sich schwer tut, sind übrigens sehr die älteren Menschen. Ja? Und das ging uns möglicherweise genauso mit dem Ukrainischen. Ja. Das ist so eine Sache. Und dann haben wir sehr früh angefangen, Qualifizierungskurse zu machen. Eines, was wir mehrmals durchgeführt haben, war Integration durch Engagement. Und wir haben gezeigt, dass bürgerschaftliches Engagement eine Grundlage der Demokratie ist und dass man mitmacht und wo man mitmachen kann. Und haben dafür geworben, auch selber einzusteigen, weil wir gesagt haben, da lernt ihr auch Leute kennen, mit denen könnt ihr sprechen. Also, und ihr lernt auch beim Handeln, euch hier besser zu orientieren. Und das hat voll geklappt. Das haben wir zusammen gemacht mit engagierten Ulm. Und heute sind viele unserer Leute, nicht alle natürlich, aber viele sind auch irgendwo gesellschaftlich engagiert und geben dadurch auch einen Beitrag und auch etwas zurück zu dem, dass sie hier gut leben können. Mhm. Ja.
Ja. Wie weit sind Sie da mit anderen Gruppen wie Flüchtlingsrat, dann gibt es die Gruppe 22, ich weiß, um Hilde Mattheis unter anderem, oder dann auch mit Menschlichkeit in dem Kontext dann irgendwie verzahnt und vernetzt, weil die sich ja auch um Menschen und um Bildung, um Sprachliches und um Integration.
Na, sagen wir mal so, natürlich sind wir vernetzt und wir treffen uns auch alle 6 Wochen an einem runden Tisch. Von der Stadt ist der initiiert und tauschen uns aus. Ja, ja. Wir sind auch per E-Mail vernetzt in bestimmten Verteilergruppen und punktuell treffen wir uns auch. Aber während zum Beispiel Menschlichkeit, die ja eine hervorragende Arbeit machen, viel breiter Migranten aus Syrien und ich weiß nicht wie, also viel breiter aufgestellt sind, haben wir uns spezialisiert aus bestimmten Gründen, die mit unserer Arbeit das der Donau-Netzwerker zusammenhängen, auf die Ukraine. Und wir haben noch was gemacht, also neben dem Sprachlichen, immer zweisprachig, schriftlich wie mündlich, haben wir von Anfang an gesagt, wir möchten euch kennenlernen, ihr seid keine weißen Blätter, ihr habt Kompetenzen und wir möchten gerne diese Kompetenzen kennenlernen und auch davon profitieren. Und ich glaube, das war ganz wichtig, dass viele, die gekommen sind, die wirklich viel verloren haben und plötzlich vor dem Nichts standen, gemerkt haben, ja, hier sieht uns jemand als Mensch und nicht nur als irgendein Flüchtling 1, 2, 3, 4. Und viele geben jetzt auch zurück in verschiedenster Weise, das merken wir bei diesem Projekt Hilfe zur Selbsthilfe, dass sie sich einbringen, unter anderem das Radioprojekt, aber auch viele andere Projekte, das wäre sicher eine Sendung für sich, dass die aktiv werden. Und das ist das, was sie brauchen und was wir brauchen.
Also es geht um den Integrationsgedanken auch, oder das, beziehungsweise durch praktische Unterstützung auch, dass die Menschen rein umgekehrt, genau, glaube ich, gehört zu haben, dass die Menschen, die aus der Ukraine kommen, zum Teil ja auch wirklich sehr qualifiziert sind und im Prinzip auch hier mit ihren Befähigungen, also sich ja eigentlich gefragt in Bezug auf Job und auf Unterstützung sein müssten oder gar auch, glaube ich, schon sind. Also dass hier an der Stelle für Deutschland, dadurch, dass eben Menschen gekommen sind, ich glaube im Bereich Ärzte oder wenn ich es richtig weiß, auch im Bereich gerade konkret Busfahrer oder sowas, inzwischen auch Menschen da sind, die konkret da jetzt auch
in allen Bereichen
unterstützen oder arbeiten.
Das Problem ist der Anerkennung der Abschlüsse.
Aha.
In der Wirtschaft ist es kein Problem, aber wenn die aus den pädagogischen, sozialen oder medizinischen Bereichen kommen, sind da ganz große Hürden, weil die dürfen erst eingestellt werden, vor allem profilmäßig korrekt eingestellt werden, wenn sie die Anerkennung haben. Und die deutsche Bürokratie braucht ja derartig lange, um diese Dokumente, die ja vorliegen, zu übersetzen und auch anzuerkennen. Und dadurch werden viele Potenziale überhaupt nicht genutzt. Gerade wenn ich an den pädagogischen Bereich denke, wo wir wissen, dass Erzieherinnen noch und noch nöcher fehlen.
Ja.
Und es sind so viele gekommen, die Erzieherinnen waren oder Krankenschwestern waren und die aber hier nicht richtig integriert werden können. Aber nicht nur wegen der Sprache, weil die Sprache haben jetzt viele doch schon drauf. Und man braucht ja auch nicht alles korrekt sprechen, wenn man sich verständigen kann. Aber die dürfen nicht eingestellt werden, weil die Anerkennung nicht da ist. Und das ist ein ganz großes Problem.
Das heißt, wir haben an der Stelle zu viel Bürokratie und zu viel an der Stelle noch Formalien, die an der Stelle uns selber eigentlich nur zum Nachteil geraten. Ja, sehr schön. Dann bin ich mal so ein bisschen auf die UKO, glaube ich, dass wir mit der Zeit ganz gut durch sind. Ist noch ein Punkt, den wir vergessen haben, den Sie noch loswerden wollten oder den du noch sagen möchtest, irgendein Punkt, nicht, dass wir jetzt sagen, irgendwie, wir haben
na, wie man uns erreicht.
Ja, natürlich. gerne.
Also uns erreicht man einmal, indem man einfach schreibt info@ileu.net. Das ist online, aber man kann uns auch anrufen oder man kann einfach im Weinhof 9 einmal vorbeikommen. Mhm. Im ersten Stock, tagsüber ist eigentlich immer jemand da. Es gibt viele Wege, an uns heranzutreten und man wird auch nicht gleich für irgendwas festgelegt, aber vielleicht entdecken doch manche, dass eine solche Arbeit auch von großem gesellschaftlichen Wert ist und dass sie auch ihre eigenen Kompetenzen einbringen können. Denn viele haben ja Auslanderfahrung, haben interkulturelle Erfahrung, haben Erfahrung in Altjungen und so weiter. Und davon könnten wir nur profitieren.
Dann wünsche ich Ihnen mit der Arbeit mit ILO, mit den Projekten natürlich weiterhin großen Erfolg. Und wir sagen es gerne nochmal. Samstags, glaube ich, ist das alle 4 Wochen, wenn ich es richtig weiß, ne? Stimmen der Ukraine bei uns bei Radio Free FM.
Ja. Immer am 4. Samstag.
Am 4. Samstag ist das. Ja. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr
Trost. Mein Name ist Michael Trost und Marina ist schon weg, aber wir waren außerdem noch da. Nochmal den Namen einfach kurz sagen.
Carmen Stadelhofer
und Mathis Dinklacker.
Vielen Dank. Ich wünsche einen schönen Sonntagnachmittag. In 4 Wochen wieder der Lokaltermin für heute. Tschüss und auf bald.
Das war der Lokaltermin über aktuelle Politik, Soziales und Kultur. Immer nachzuhören auf www.freefm.de in der Mediathek.
Nachdenken mit Reden.
Free FM.